Guck mal, jetzt kommen hier noch zwei über uns rüber. Da vorne steigt eine hoch. Guck mal, hier steigt eine hoch. Hier fliegt ein Paar. Da ist ein Männchen, da ist ein Männchen. Hier oben fliegt eine. Da oben singt eine.
Die sind richtig dicht hier.
Ist echt was los. 10 Vätlein, glaube ich, meine Höchstzahl bis jetzt.
Ich versuche die Lerche auszumachen.
Da, direkt über uns. Senkrecht.
Boah, wie hoch ist die?
40 Meter vielleicht, 40, 50.
Was ein Energieverbrauch, fliegen und singen.
Tja, das ist Einsatz. Da können wir Menschen nicht mithalten mit unseren Diskos.
Es geht fast ums Ganze, ums Weib und ums Revier. Irgendwie gehören Lerchen zum Frühling und Sommer.
Die Lerchen von Brodowin, vom Naturschutz im ökologischen Landbau. Eine Sendung von Anselm Weidner.
Wir beobachten die Feldvögel in Brodowin seit ungefähr 12 Jahren. Und die Feldlerchen brüten in Brodowin in einer sehr hohen Dichte. Wenn man einen deutschlandweiten Vergleich nimmt, dann ungefähr in der dreifachen Dichte. Und wir haben auch einen Vergleich zu einer Nachbargemarkung mit einer gleichen Landschaft, gleichen Ausstattung, gleiche Böden. Und da liegen unsere Feldlerchendichten ungefähr doppelt so hoch.
Martin Flade, Landschaftsökologe und Ornithologe aus Brodowin in der Uckermark. In ihrem Federkleid, braun, schwärzlich gestreiftes Deckgefieder, helle Unterseite mit dunklen Bruststreifen, ist die Feldlerche gut an die Umgebung im Acker angepasst und eher unscheinbar. Die beiden Teile ihres lateinischen Namens Alauda arvensis kennzeichnen den Agrarvogel treffend. Alauda von Laus, Lob. Sein weit übers Land hörbarer Gesang, Klangkaskaden von Trillern und Tirillieren vom Himmelsblau hinab aus wolkigen Höhen, klingt wie ein Jubel auf die Schöpfung, auf das neu aufblühende Leben. Das Himmelslerchli eben, wie die Schweizer sagen, oder Skylark, die Engländer.
Es weiß uns, dein Gesang den Frühling anzuzeigen. Dein Loblied machet uns den Tag des Morgens kund. Da muss der Feldmann schon vom Bett heruntersteigen. Da hüpft vor Freuden auf der tiefen Erden Grund.
Dichtet Nikolaus Bär in seiner Lob- und Lehrgedichtsammlung Ornithophonia.
Die Lerche war's, des Morgens Herold, nicht die Nachtigall.
Heißt es bei Shakespeare in Romeo und Julia und in Ullands Gedicht Die Lerchen?
Manche schwingt sich Himmel an, jauchzend auf der lichten Bahn. Eine, voll von Liebeslust, flattert hier in meiner Brust.
Im Bewusstsein, in den Seelen der Menschen ist die Lerche Künderin des Frühlings, des Lichts und der Liebe. Und die physiologischen Fakten?
Die Männchen stellen sozusagen ihre Qualität dar, ihre Fortpflanzungsqualität. Denn das Singen ist enorm energieaufwendig, also im Flug auch noch singen und mit diesen langen, ununterbrochenen Strophen. Das ist also eine sehr große physiologische Leistung. Je schöner die Vögel singen, je vielfältiger, je ausdauernder, desto attraktiver sind sie für die Weibchen als Fortpflanzungspartner.
Gleichzeitig aber wird Territorium abgesteckt, oder wie ist das?
Gleichzeitig wird Territorium abgesteckt. Man kann das auch beobachten, dass wenn Feldlerchen in ihrem Singflug dann zu weit aus ihrem Revier vorkommen, über ein anderes Revier, dass dann das Nachbarpaar hochgeht und dass es dann so kleine Luftkämpfe und Verfolgungsjagden gibt. Wirkt immer so ein bisschen mehr spielerisch, aber die stecken das dann ganz gut ab.
Und der zweite Teil des lateinischen Namens Arvensis von Arvum Acker. Die Feldlerche nistet, brütet, findet ihre Nahrung auf dem Feld und im Grünland auf dem Boden. Und eben diese Eigenart könnte ihr Schicksal besiegeln.
Nach dem Zeugnis aller Leckermäuler gehören Lerchen zu den wohlschmeckendsten Vögeln. Auch wird in den Feldern zwischen Halle und Schkeuditz und nach Delitzsch zu jährlich eine große Menge der besten und fettesten Lerchen gefangen und weit verschickt. Gegessen werden die Lerchen gebraten oder in Pasteten, gewöhnlich samt den Eingeweiden und Knochen, sodass von den gerupften und gebratenen Vögeln nichts als der Magen, der Schnabel und die Füße übrig bleiben.
Heißt es in einer Beschreibung des Saalekreises von 1749. Bis ins 19. Jahrhundert war der Lerchenfang mit Stellnetzen und Leimruten in Deutschland und Frankreich ein bedeutender Wirtschaftszweig, ist beim Vogelkundler Johann Andreas Naumann nachzulesen.
Um eine halbe Million im Saalekreis im Herbst gefangene Lerchen wurden in mit Butter gefüllten Kistchen als Leipziger Lerchen verkauft und nach Berlin und Hamburg, ja sogar bis nach Paris verschickt.
Im Frühjahr erfreute man sich am Gesang der Lerchen und im Herbst verspeiste man sie. Es gab so viele, dass der Lerchenfang zu Millionen den Beständen einst nicht schadete. Immer noch sind Lerchen, genauer Feldlerchen, Massenvögel. In Deutschland wird ihr Bestand auf 2 Millionen und in Europa auf 60 Millionen Brutpaare geschätzt. Sie sind als Zugvögel Kurzstreckenzieher.
Das sind die Arten, die nicht über die Sahara fliegen, sondern nur etwa bis zum Mittelmeerraum. Und unsere Feldlerchen fliegen nach West, Südwest und die meisten überwintern in Frankreich. Und sie ziehen hier ab im Oktober, November, also relativ spät, und gehören zu den ersten Kurzstreckenziehern, die wieder da sind, so ab Mitte Februar in der Regel. Das heißt, sie vermeiden mit ihrem Zugverhalten die Phase, wo es Schneebedeckung gibt über längeren Zeitraum.
Wie kein anderer Agrarvogel halten sich Feldlerchen nur auf dem Boden auf. Büsche, Bäume oder Zäune meiden sie ganz. Sie sind sozusagen reine Boden- und Himmelsvögel. In Deutschland sind ihre Brutbestände in den letzten beiden Jahrzehnten um rund ein Fünftel zurückgegangen. In Schleswig-Holstein und einigen anderen Bundesländern um die Hälfte. Seit letztem Jahr steht die Feldlerche als gefährdete Vogelart auf der roten Liste. Die beiden anderen hierzulande vorkommenden Lerchenarten, die Hauben- und die Heidelerche, sind mit nur noch einigen tausend Brutpaaren rote Listearten in der Kategorie vom Aussterben bedroht bzw. auf der Vorwarnliste.
In Nordwestdeutschland und in Südwestdeutschland nimmt die Feldlerche fast kontinuierlich ab, mit -4% im Jahr. In Ostdeutschland hat die Feldlerche erst zugenommen nach der Wende und seitdem nimmt die Feldlerche auch in Ostdeutschland ab. Also das heißt, die Feldlerche kommt weder im Westen noch im Osten mit den Bedingungen in der Agrarlandschaft zurecht. Man kann also sagen, zum Beispiel bei Arten wie der Feldlerche oder die Goldammer sind Ost und West seit ungefähr 1997, 98 im Niedergang vereint.
In Deutschland sind es Jahr für Jahr um die 80.000 Feldlerchen weniger. Mit Ornithologieprofessor Peter Berthold bin ich unterwegs in der Gegend von Möggingen, unweit der Vogelwarte Radolfzell am Bodensee.
Diese Wiese wird im Jahr 5-mal gemäht. Manchmal sogar noch ein 6. Mal, wenn es dann Richtung Weihnachten geht. Bis in die letzten Winkel hinein, sodass auch kaum Randstreifen übrig bleiben. Das war früher die Wiese, in der hier in den Bäumen rechts und links die Feldsperlinge und die Stare und die Trauerschnäpper und der Rotkopfwürger und Goldammern so alles gebrütet haben. Und hier auf der anderen Seite, hier drin in diesem Acker kommt kein einziges Wildkräutlein hoch. Allenfalls ein paar wenige Sachen hier auf diesem Streifen, der aber dann in Wälde auch gemäht wird, damit sich hier keine Sauerei entwickelt. Das heißt, wir haben hier im Grunde genommen eine grüne Wüste. Und während früher hier die Rebhühner rumgelaufen sind, am Rande in diesen Bereichen die Braunkehlchen überall gesessen haben, mit über 50 Paaren allein hier in dem Bereich von Möggingen, ist heute null davon übrig geblieben. Wir freuen uns heute mal, wenn wir einen einzigen Vogel mal auf dem Durchzug beobachten können, der vielleicht auch mal ein paar wenige Tage singt.
Wenn Kreiselmäher in wenigen Minuten ganze Hektar Grünland absäbeln, bleiben außer Käfern, Schnecken, Fröschen und Unken auch die Gelege und Küken der Feldlerchen, Braunkehlchen, Wachteln und anderer Bodenbrüter auf der Strecke. Im Mögginger Vogelkonzert fehlen Feldlerchen seit 7 Jahren ganz. Feld- und Wiesenvögel finden kaum noch Nahrung und Nistplätze, ob in Bäumen und Gesträuch, die weiter verschwinden, oder auf Äckern und Wiesen, weil zu oft gemäht, zu viel gedüngt und gespritzt wird und das Getreide zu dicht wächst. Das offene Agrarland, 40% der Fläche Deutschlands, ist inzwischen zu großen Teilen eine grüne Wüste, mit dramatischen Rückgängen der Vogelbestände. Der vor gut 50 Jahren von der amerikanischen Biologin Rachel Carson beschworene stumme Frühling ist heute in der industriellen Landwirtschaft weitgehend Wirklichkeit.
Wenn der Frühling naht, wird er nun in immer größeren Gebieten nicht mehr von seinen Vorboten, den zurückkehrenden Vögeln, angekündigt. Wo einst am frühen Morgen der herrliche Gesang der Vögel erschallte, ist es merkwürdig still geworden. Die gefiederten Sänger sind jäh verstummt. Schönheit, Farbe und der eigene Reiz, den sie unserer Welt verleihen, sind ausgelöscht.
Aber es geht auch ganz anders.
Hast du abgeschlossen? Lies mal vor.
2 Singdrosseln, 4 Kraniche, eine Kohlmeise, eine Bachstelze, eine Sumpfmeise, wird gesungen hier vorne, Grünfink, Amsel, Mönchsgrasmücke, ein Gartenrotschwanz hat gesungen, hier im Dorfrand, Grünspecht und Star.
Es fehlen die Seeschwalben, ne?
Die sind noch nicht da. 20 Arten.
20 Arten, ne?
Auf jedem der 5-minütigen Stopps seiner Brodowiner Zählrouten kann Martin Flade 20 und mehr Arten aufschreiben. Hügelig ist das Land um das uckermärkische Dorf im Biosphärenreservat Schorfheide-Kurin, gewässerreich, umgeben von Seen, Söllen, kreisrunden Teichen mitten in sandigen Äckern. In dieser vielfältigen Endmoränenlandschaft, biotopreich mit breiten Ufer-, Feld- und Wiesensäumen, Weiden entlang von Feldwegen mit artenreichen Trockenrasen auf eiszeitlichen Kuppen, den Drumlins, liegt der Naturschutzhof Brodowin. Mit der Biologin Sarah Fuchs und Martin Flade gehe ich über Weizen-, Gerste- und Kleegrasfelder.
Wenn man das vergleicht mit einem Acker der normalen industriellen Landwirtschaft, dann fällt hier was auf.
Naja, wir sehen, dass hier am Boden natürlich noch andere Pflanzen wachsen als nur das Getreide. Hier ist eine ganze Menge Ackerbeikräuter zu sehen. Zum Beispiel hier, da habe ich nämlich jetzt alles auf einmal, was ich so als Lärche brauche. Nämlich hier ist einmal so eine offene Stelle, wo kaum was wächst. Die brauchen nämlich ein bisschen auch mal ein paar freie Stellen, dass sie überhaupt auf dem Boden landen können. Und die letzten 1, 2, 3 Meter bis zu ihrem Nest hin legen sie dann zu Fuß zurück. Und dann habe ich hier jetzt eben eine Stelle, wo zum Beispiel eine Distel wächst und wo das Getreide so ein bisschen zusammensteht. Und dann könnte jetzt hier das Nest zum Beispiel sein. Und das würde man von oben dann eben tatsächlich nicht sehen. Was haben wir hier? Da ist doch eine hübsche Taubnessel mitten im Acker. Da laufen jetzt 2 Wanzen drauf rum. Und das sind auch Wanzen, die würde eine Lerche fressen. Ne, wenn man hier dran stößt, dann fallen die auf den Boden, wunderbar. Und dann kann die Lerche sich diese Wanzen holen und bringt die dann ihren Nestlingen. Und einer Lerche nützt es auch nichts, wenn hier oben auf dem Getreide irgendwie die Raupe sitzt, sondern die braucht das hier unten so in 10, 20, 30 Zentimeter Höhe, weil da läuft sie rum. Die laufen auf dem Boden, die Lerchen, um das Futter zu suchen. Und das heißt, da muss sie auch das Futter finden. Und deswegen hat sie natürlich auf einem Acker, wo dann Pflanzen in dieser niedrigen Höhe sind, auch viel größere Chancen, was zu finden.
Der Naturschutzhof bewirtschaftet 1240 Hektar nach den Regeln der ökologischen Landwirtschaft, sprich ohne Herbizide, Fungizide, Pestizide und ohne mineralische Dünger. Ohne all die Chemiekeulen der industriellen Landwirtschaft. Die Bodenfruchtbarkeit wird durch Kompost, Mist und vielfältige Fruchtfolgen erhalten, das Vieh durch eigenes Feldfutter, Kleegrasgemisch ernährt. Alle Produkte, ob Getreide, Gemüse, Milch oder Fleisch, sind so Teil eines natürlichen Kreislaufs. Mehr Natur ist in der Landwirtschaft nicht möglich, so die gängige Vorstellung. Aber auch in der ökologischen Landwirtschaft gibt es erhebliche Konflikte zwischen landwirtschaftlichem Betrieb und der Natur.
Richtig zum Vorschein gekommen ist das am Beispiel des Feldfutters. Es konzentrieren sich ganz viele Feldlerchen, Wachteln, Hasen auf der Fläche. Und wenn das Brutgeschäft im vollen Gange ist, wird gemäht für Heu oder Silage. Das heißt, ich kann ohne weiteres so eine Art Falleneffekt erzielen. Und hatten beide ein Interesse daran, der Landwirt, wie auch ich, nach Problemlösungen zu suchen. Indem zum Beispiel Mahttermine verschoben werden oder ungemähte Streifen belassen werden oder irgendwas auszuprobieren. Eine weitere Frage war, der Naturschutz hat ein Interesse an Landschaftspflege, dass Hecken zurückgeschnitten werden, dass Kopfweiden gepflegt werden, dass Trockenrasen von aufkommenden Gehölzen befreit werden. Und da hat mir der Ökolandwirt gesagt, sowas machen wir nicht. Das rechnet sich für uns nicht.
Angefangen hat die systematische Erforschung dieser Konflikte Ende der 90er Jahre mit der Feldlerchenforschung von Sarah Fuchs. Sie wollte herausfinden, wie Feldlerchen im Kleegras, der Futtergrundlage für die 350 Milchkühe des Ökohofs, besser geschützt werden können.
Dann haben wir hier meinetwegen alle Nester auf der Fläche gehabt. Die sind dann markiert. Und dann kann man einfach gucken, also was passiert, wenn gemäht wird. Überleben die das? Ist die Überlebensrate höher, wenn ich die Schnitthöhe hoch mache? Wie weit muss ich die Maht nach hinten rauszögern, damit zumindest, sagen wir mal, 2/3 der Tiere schon fertig sind mit Brüten, wenn die Maht kommt? Und das haben wir eben mit insgesamt 400 Nestern etwa geprüft und können deswegen relativ sicher sagen, also eine Woche bewirkt eine Verbesserung um 30%, 2 Wochen um 70%.
Dazu muss man wissen, Feldlerchen haben in der Regel 2, selten 3 Bruten mit Gelegen von 4 bis 6 bräunlich-oliv-tarnfarbenen Eiern. Sie scharren und drehen sich Nestmulden in den Boden, sodass der Nestboden immer unter der Geländeoberfläche liegt. Das ist ihre Chance bei der Maat. Ein Kreiselmäher rauscht mit 360 PS und 21 Mähscheiben übers Brodowiner Grünland.
Es gibt ja unterschiedliche Naturschutzziele und dementsprechend wählen wir dann Schnitthöhen von über 10 cm. Dass wir, sag ich mal, nicht so tief mit dem Mähwerk kommen, wo die Bodenbrüter sind.
Mit der vereinbarten Schnitthöhe von 15 cm haben auch Bodenbrüter wie Braunkehlchen, Grauammern oder Wachteln wenig zu befürchten. Für Ökohof-Betriebsleiter Peter Krenz gehört Naturschutz zum landwirtschaftlichen Alltag. Der Nachweis, dass spätere Mahttermine und höherer Schnitt zu besseren Bruterfolgen bei Lerchen und anderen Bodenbrütern führen, ist in Brodowin die Grundlage von Vereinbarungen mit dem Landwirt, sich auf bestimmten besonders artenreichen Flächen, etwa 20% der Betriebsfläche, an die Empfehlungen der Naturschutzfachleute zu halten.
Wir haben für dieses Jahr beschlossen, dass wir einige großflächige Ackerbaumaßnahmen machen wollen. Das heißt, dort wollen wir eine Verzögerung des zweiten Schnittes beim Futterbau umsetzen. Dann wollen wir Drilllücken im Getreide auf einem großen Feld einsetzen, um dort sozusagen Einflugschneisen oder freie Flächen für die Bodenbrüter herzustellen. Hoffentlich hilft es auch den Hasen. Das nächste sind kleinflächige Maßnahmen und Sonderstandorte. Da fällt mir als erstes ein der Randbereich vom Großen Rummelsberg, wo es ein seltenes Wildkraut gibt, was wir dort schützen wollen. Das kommt erst zur Blüte nach der Ernte, sodass wir da verzichten wollen auf eine Stoppelbearbeitung in einem 30 bis 40 Meter breiten Randstreifen.
So spricht ein Ökobauer, der zwar auch nüchtern kalkulieren muss, aber genau weiß, worauf er sich einlässt, wenn er Nahrungsmittel produziert und gleichzeitig Naturschutz betreiben will. Der Ökohofeigentümer Ludolf von Malzahn hat sich in diesem Jahr zu Naturschutzmaßnahmen entschlossen, die etwa 17.000 Euro kosten werden. Das Landesumweltamt hat die Aufwandsentschädigung im Rahmen des Vertrags Naturschutzes zugesagt, unter anderem für die Biotopverbesserung.
Da geht es um einen ungefähr 3 Kilometer langen Saum, den wir anlegen wollen auf einem Feld, wo wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also da geht es einmal um Wanderwege von Laubfrosch und der Rotbauchunke. Und dann haben gerade diese Hecken an diesem Feldrand besondere Bedeutung für Falter und Schmetterlinge. Und an der Stelle kann ich auch nochmal sagen, wie wichtig es ist, dass diese Wissenschaftler, die hier 5 Jahre gearbeitet haben, nicht einfach ihre Zelte abgebrochen haben und in alle Winde verstreut sind, sondern es sind alle noch da.
Diese Wissenschaftler sind Biologen und Landschaftsökologen, die zusammen mit Agroökonomen und Landwirten ein Forschungsprojekt mit dem Titel Naturschutzfachliche Optimierung des großflächigen modernen ökologischen Landbaus am Beispiel des Demeterhofs Brodowin formuliert haben. Mit dem Ziel, auf wissenschaftlich abgesicherter Basis so viel Naturschutz wie möglich, soweit wie betriebswirtschaftlich vertretbar, in die ökologische Landwirtschaft zu integrieren. Mit dem Projektbeginn 2002 wurde Brodowin zu einem hierzulande beispiellosen Forschungsstandort für eine zukunftsweisende Agroökonomie, eine Landwirtschaft im Einklang mit der Natur. Martin Flade.
Wir haben hier eine sehr schöne Laborsituation, weil wir sowohl seltene Amphibienarten wie Rotbauchunke und Laubfrosch und Kammulch haben, als auch seltene Vogelarten wie Grauammer oder Wachtel. Oder Wachtelkönig, Sperbergrasmücke, Neuntöter, als auch eine für Ostdeutschland sehr große Hasenpopulation, als auch sehr seltene Ackerwildkrautarten, wie zum Beispiel den Ackerschwarzkümmel oder die kleine Wolfsmilch. Wenn wir diese ganzen Arten hier nicht hätten, könnten wir auch nicht die Effekte untersuchen, die der moderne Ökolandbau hat und die Naturschutzmaßnahmen haben.
Während des 5-jährigen sogenannten Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens ging es auch um Bruthabitate, Bruterfolge und Verhalten von Feldlerchen in unterschiedlichen Kulturarten. Dabei kamen beispielsweise an 80 Lerchenküken Minisender zum Einsatz, aufgeklebt oder als Rucksäckchen unter die Flügel geklemmt.
Die Jungvögel verlassen ja im Alter so von 8 Tagen ungefähr das Nest und können dann aber gar nicht fliegen. Sondern die können dann nur so am Boden kriechen und später können sie laufen und dann hüpfen. Und dann nach einer Woche noch mehr können sie langsam ein bisschen fliegen. Und was wir nicht wussten, ist, wie die Überlebenswahrscheinlichkeit von solchen jungen Lerchen in diesem Zeitraum ist. Und was mit denen zum Beispiel passiert, wenn gemäht wird. Überleben die das auch? Und deswegen haben wir die eben besendet, damit wir wissen konnten, wie weit laufen die überhaupt weg vom Nest. Sind die da noch auf dem Acker eine Woche später oder nicht?
Ein Forschungsergebnis. Noch nicht flügge Feldlerchen, die das Nest zwar schon verlassen haben, die sogenannten Hüpflerchen, bewegen sich täglich etwa gut 40 Meter im Acker und legen bis zum Flüggewerden insgesamt je nach Fruchtart 300 bis 500 Meter zurück. Sie können sich in der Zeit schon vor herannahenden Kreiselmähern retten.
Entscheidend ist, dass hier im ökologischen Landbau die Fläche insgesamt für die Feldlerchen nutzbar ist, nicht nur die Fahrspuren, und dass jetzt keine Bearbeitungsgänge mehr stattfinden. Und dann später, wenn das Wintergetreide sich noch stärker geschlossen hat, kann ein Teil der Tiere auch in das Sommergetreide umziehen. Demnächst kommen noch die Wachteln dazu, Braunkehlchen, Schafstelzen sind gerade die ersten gekommen.
Naturgemäßer den Boden zu bearbeiten, anzubauen und zu ernten, darum geht es im Brodowiner Pionierprojekt und um kleinere Felder, breitere Ackerrandstreifen und Wiesensäume, neue Hecken oder Gewässerrandstreifen, die sogenannten strukturellen Maßnahmen, zum Erhalt und zur Verbesserung natürlicher Lebensräume, dem Biotopschutz im Ökolandbau. Und die Brodowiner Forschungen haben die Auswirkungen der Naturschutzmaßnahmen berechenbar gemacht. Landwirt und Umweltverwaltung können auf empirisch gesicherte Daten zurückgreifen.
Wichtig bei dem Projekt war, dass es von Agrarwissenschaftlern begleitet wurde die ganze Zeit. Das war auch den Landwirten wichtig. Also wenn der Schnittzeitpunkt verlegt wird oder auf Striegeln verzichtet wird, was heißt das für die Erntemenge, für die Qualität und für den betriebsinternen Arbeitsablauf? Das wurde die ganze Zeit begleitet und in Euro berechnet. Das hat auch dazu beigetragen, dass es keine grundsätzlichen Streitigkeiten gab zwischen Naturschutz und Landwirtschaftsbetrieb und keine ideologischen Diskussionen oder so, weil immer klar war, es wird alles berechnet, am Ende liegt alles auf dem Tisch. Das war dadurch sehr entspannt.
Der optimierte Naturschutz ist im Brodowiner Projekt Teil des betriebswirtschaftlichen Kalküls. Der Landwirt weiß genau, worauf er sich einlässt. Allein die Zahl der Brutvogelarten in und um Brodowin belegt den Projekterfolg.
Wenn man mal die Bestandsentwicklung aller Agrarlandschaftsarten vergleicht, Feldlerche, Wachtel, Goldammer, Grauammer, Sperbergrasmücke, Neuntöter, Dorngrasmücke und so weiter, dann haben fast alle Arten günstigere Entwicklungen als in der ostdeutschen Normallandschaft. Und vor allen Dingen, wenn man die Arten anschaut, die auf der deutschlandweiten roten Liste stehen, denen geht es durchweg besser in Brodowin. Und wir können eben sagen, dass Brodowin quer zum Trend liegt.
Von den über 250 regelmäßigen Brutvogelarten Deutschlands brüten mehr als die Hälfte in der Brodowiner Endmoränenlandschaft. Eine hierzulande beispiellose Artenvielfalt. Und dafür gibt es eine Formel. Ökologische Landwirtschaft plus Naturschutz, der dem Landwirt vergütet und mit Naturschutzfachleuten Feld für Feld, Wiese für Wiese besprochen und verabredet wird. Man könnte sie die Brodowiner Formel nennen, die gerade beginnt in Deutschland und international bekannt zu werden. Aus dem Forschungsprojekt ist ein Praxishandbuch Naturschutz im Ökolandbau entstanden. Auf 144 Seiten werden dort 20 empfohlene Naturschutzmaßnahmen für 17 zu schützende Arten und Artengruppen, Tiere und Pflanzen des offenen Agrarlands vorgestellt und betriebswirtschaftlich bewertet. Da heißt es im Artensteckbrief A1 Feldlerche:
Wenn Lebensraum, Nahrungsangebot und Wetter stimmen, zudem Fressfeinde nicht überhand nehmen, ziehen Feldlerchen von Frühjahr bis Sommer mehrmals hintereinander Nachwuchs groß. So sind sie in der Lage, schlechte Jahre auszugleichen und ihren Bestand langfristig stabil zu halten. Sie als Landwirt können die Qualität des Lebensraums Acker gezielt verbessern und so die Feldlerche in ihrer Überlebensstrategie unterstützen. Die folgenden Maßnahmen müssen auf dem gesamten Schlag, mindestens aber auf 10 Hektar stattfinden. In Kleegras, Verzicht auf zweiten Schnitt, später zweiter Schnitt, später erster Schnitt, Hochschnitt.
Für Getreidefelder werden reduzierte Saatstärke, Drilllücken und späte Stoppelbearbeitung für den Feldlerchenschutz empfohlen. Neben den vorgeschlagenen Maßnahmen werden jeweils die Haupteffekte wie 30-60% mehr Jungvögel oder mehr Ackerwildkräuter, weniger dichte Kulturbestände aufgelistet. Die zweite Auflage des Handbuchs, eine englische, eine französische und eine tschechische Ausgabe, sind in Vorbereitung. Auf EU-Ebene ist der sogenannte Farmland Bird Indicator, sprich die exakt ermittelte Bestandsentwicklung von 20 Agrarlandschaftsvogelarten, seit 2 Jahren der Maßstab für die Entwicklung der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen im Agrarland.
Das ist genau die spannende Phase jetzt. Jetzt geht es spitz auf Knopf. Die EU-Umweltminister haben sich selbst festgelegt, dass sie den Rückgang der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 stoppen wollen. Und es wurden Indikatoren genommen. Das ist eben dieser Brutvogelindikator, den auch die Bundesregierung akzeptiert hat als Indikator für die Artenvielfalt. Und jetzt zeigt sich, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann. Das ist völlig unmöglich, weil besonders in der Agrarlandschaft die überwiegende Zahl der Arten stark zurückgeht. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt einen Einschnitt, weil die Flächenstilllegung aufgegeben wurde. Seit es den Boom auf die nachwachsenden Rohstoffe gibt für die Bioenergiegewinnung. Und wir erwarten jetzt, dass die Bestandskurven der Agrarlandschaftsarten nach unten wegknicken. Das zeichnet sich jetzt schon ab.
Auch der Rückgang der Feldlerchen um 80.000 jedes Jahr deutet auf die Widersprüche zwischen dem, was die Politik beschließt und erklärt, und der Wirklichkeit in der Natur. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, in der sich zeigen wird, ob aus den Daten über den anhaltenden Artenrückgang umweltpolitische Konsequenzen gezogen werden.
Unabhängig davon sind positive Beispiele wie Brodovin unglaublich wichtig, um belegen zu können, dass man es anders machen kann. Und natürlich auch den Leuten, die hierher kommen, die hier Urlaub machen oder Wochenendausflug, zu zeigen, wie eine Agrarlandschaft lebendig aussehen kann, wo trotzdem produziert wird. Also ich denke, ohne solche Beispiele sähe es ganz düster aus. Das ist doch das Spannende. Das ist ja kein Forschungsbetrieb hier oder kein Wohltätigkeitsverein oder kein Uni-Institut, sondern das ist ein normal wirtschaftender Betrieb, der sich am Markt behaupten muss. Und trotzdem geht es den Feldvögeln gut. Ist doch aufregend.
Da steht der Naturschutzpionier Martin Flade auf dem kleinen Rummelsberg mit dem Blick über die 7 Seen rund um Brodovin, über heckengesäumte hügelige Äcker in einer renaturierten Agrarlandschaft. Ein neu geschaffener Raum fürs Leben. Irgendwie als wäre es im Paradies, Mensch und Natur im Einklang, mit Lerchengesang endlos, zeitlos. So wie es Anne Annemund lyrisch ausdrückt.
Winziger Punkt hoch in den Wolken. Ein Singen, Jubilieren, Tirillieren. Ich bleibe stehen und lausche. Wie freue ich mich. Du bist wieder da.